Ich grüße dich zu einer weiteren Folge von Femtastic Insights. Was bedeutet es, hochsensibel zu sein? Wie kann sich dieses Persönlichkeitsmerkmal im Berufsalltag konkret zeigen? Wo liegen Chancen, aber auch mögliche Herausforderungen für hochsensible Menschen? Wusstest du, dass etwa 15-20% aller Menschen Außenreize intensiver verarbeiten? Sie werden daher oft als hochsensitiv oder hochsensibel bezeichnet, kurz HSP, Highly Sensitive Person. Hochsensitiv zu sein ist eine natürliche Veranlagung, die jedoch weitgehend unbekannt ist. Und genau deswegen freue ich mich heute ungemein, mit einer HSP-Expertin zu dem Thema aufzuklären und Vorurteile auszuräumen. Denn, wenn ich ganz ehrlich bin, noch vor wenigen Jahren, als ich im Konzern tätig war, dachte ich, auch nur die Harten kommen in den Garten. Und ich wollte überhaupt nicht mit diesem Begriff, diesem Attribut sensibel oder gar hochsensibel assoziiert werden. Denn in meinem Kopf schwirrten Vorurteile wie hochsensible Menschen muss man mit Samthandschuhen anfassen, sie sind dünnhäutig und generell nicht so robust und belastbar. Und was ich damals als Schwäche missverstand, nutze ich heute in meiner tagtäglichen Arbeit als wahrhaftige Stärke. Und genau dazu spreche ich unter anderem mit der HSB-Expertin Silvia König. Sie ist Unternehmerin und berät Unternehmen zum Thema Hochsensibilität. Sie ist Gründerin von Happy HSP und veranstaltet für die Community regelmäßig Meetups im Raum Österreich. Silvia ist überzeugt, dass es ein Geschenk und ein Privileg ist, als hochsensitive Persönlichkeit geboren zu sein. Und ihre Mission ist es daher, zum Thema HSP aufzuklären. Finde in der heutigen Folge heraus, was Hochsensibilität ist und was es auch nicht ist. Wie sich Hochsensibilität im Berufsalltag zeigen kann, wieso kratzige Pullover ein Problem sein können, welche pragmatischen Tipps es gibt, um dich vor Überreizung zu schützen, was Hochsensibilität mit Neurodiversität zu tun hat, welche 4 HSB-Typen es gibt und was Führungskräfte und Unternehmen tun können, um hochsensible Leistungsträgerinnen zu halten. Und vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thiela Pham und ihr hört Femtastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend.
Hallo Silvia, herzlich willkommen zu Femtastic Insights. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Danke, lieber Thiela. Ich danke herzlich für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls auf unser Gespräch.
Schön. Ich starte wie immer mit meiner Lieblingsfarbe. Mit meiner Lieblingsfrage. Und zwar, was hast du bereits in jungen Jahren als auch hochsensible Persönlichkeit gelernt, wovon du heute noch als Unternehmerin, als Mensch profitierst, Silvia?
Das ist eine spannende Frage. Also was ich wirklich gelernt habe und was mein Leitspruch auch geworden ist, ist, wenn ich etwas wirklich erreichen möchte, dann muss ich daran glauben und ich muss etwas dafür tun. Also ich habe schon sehr früh festgestellt, dass das, was ich denke, was ich sehe, was ich fühle, nicht unbedingt gleich ist mit dem, was meine Umwelt wahrnimmt. Das heißt, ich habe oft gefragt oder geschaut, wo kann mein Weg hinführen, was kann ich machen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf all die Menschen gehört hätte, die mir gesagt haben, was ich alles nicht kann, was alles nicht möglich ist und was alles nicht denkbar ist, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also ich denke, gerade für Hochsensitive, die sich selber anders wahrnehmen und auch die Umwelt anders wahrnehmen als der Großteil der Bevölkerung, ist das Wichtigste, dass man selber an sich glaubt und auf sein Bauchgefühl hört. Also natürlich ist es wichtig, dass man andere Meinungen einholt, dass man sich weiterbildet, dass man sich informiert. Aber all dieses dann zusammen reflektiert, am Ende des Tages auf sein eigenes Bauchgefühl hören, wenn man eine Entscheidung trifft, das würde ich gern mitgeben. Und da bin ich wirklich gut gefahren. Also wenn ich dann manchmal doch auf jemand anderen gehört habe, weil Wissen überwogen hat, dann war es meistens nicht so gut, als wenn ich meinem Bauchgefühl vertraut habe. Wir haben eine sehr starke Intuition als HSB und die sollten wir auch nutzen.
Also einerseits, ich nehme gerade mit, hör auf dein Bauchgefühl, das gibt dir unfassbar viel, auch wertvolles Feedback. Und Nummer 2, weil du jetzt mehrfach das Ich auch betont hast, übernimm Eigenverantwortung über dein Leben. Ja. Das passiert nicht einfach so, sondern du bist im Fahrersitz, du bestimmst, wo es lang geht und wohl wissen, dass es da draußen unglaublich viele Meinungsgeber gibt und auch, ich sag mal, Ratgeberfiguren gibt, die was anderes für dich vorsehen könnten. Mhm. Und Silvia, wenn du jetzt sagst, viele Menschen haben vielleicht auch nicht an dich geglaubt, gerade auch mit unter diesem Schirm HSP. Was sind das denn für Dinge, die einem so begegnen im Leben? Ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, als würde vielleicht die fürsorgliche Mutter sagen, ach, mein Kind ist so sensibel, das kannst du gar nicht. Also auch so ein bisschen in die beschützende Rolle geht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also bei manchen ist das sicher der Fall. Bei mir war das nicht der Fall. Also ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo Hochsensibilität überhaupt kein Thema war. Das heißt, meine Mutter wusste das nicht, hat sich auch nicht damit beschäftigt. Mhm. Und auch für mich ist es natürlich auch nicht von Anfang an klar gewesen, dass ich hochsensibel bin. Also ich weiß es jetzt seit ein bisschen mehr als 10 Jahren. Das heißt, rückwirkend reflektiert kann ich sagen, hätte man das früher schon gewusst, und das würde ich gern allen mitgeben, würde man Kindern unglaublich viel im Leben ermöglichen und erleichtern, wenn man HSP-orientiert auch in der Erziehung sich verhält. Wobei, man muss es natürlich wissen. Ich glaube, dass weder für ein HSP-Kind oder für ein HSP-Menschen an sich es notwendig ist, eine Sonderbehandlung jetzt an den Tag zu legen. Wir brauchen jetzt kein Marshall, wir brauchen keinen eigenen Stempel, wir wollen auch nicht irgendwie anders behandelt werden. Aber manche Dinge nehmen wir anders wahr und machen wir anders. Also ich sage jetzt einmal ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin als HSB-Persönlichkeit, also nicht ich als Person, sondern jeder, zum Beispiel sehr genau. Wir achten sehr auf Details. Jetzt kann es manchmal passieren, wenn man etwas macht, dass das ein bisschen länger dauert als wie bei jemand anderen, weil der Anspruch an sich selber sehr hoch ist. Man bemüht sich stetig, ein sehr gutes Ergebnis zu erlangen. Und viele haben dann kein Verständnis dafür, dass man vielleicht für etwas ein bisschen länger dauert oder doch einmal ein zweites Mal etwas überprüft oder nachkontrolliert. Mhm. Und diese Dinge, wenn einem da Zeit gegeben wird, in Summe bin ich davon überzeugt, ist man schneller als alle anderen, weil was ich auch gelernt habe, ist, wer schnell arbeitet, arbeitet doppelt. Und ich glaube, wenn wir in Ruhe unsere Dinge konzentriert und fokussiert machen können, ist das Endergebnis mindestens genauso schnell und mindestens genauso gut wie von einem normal sensitiven oder nicht HSP-Menschen.
Du hast gerade schon über ein ganz tolles Merkmal gesprochen, diese Detailorientierung, ne, die auch manchmal ein bisschen Zeit braucht. Bevor wir ein bisschen tiefer in diese, ich sag mal, Merkmale abtauchen, magst du uns nochmal und auch den Zuhörenden nochmal kurz mitgeben, wofür steht HSP, ne? Highly Sensitive Person? Ich bin nämlich auch letztes Jahr erst drauf gestoßen, Silvia, und das war für mich so eine ganz neue Welt. Ich dachte mir, okay, ich hatte nämlich eine Verdachtsdiagnose auf HSP und ich dachte, was ist das? Also was bedeutet normalsensitiv, was bedeutet hochsensitiv und auch hochsensorisch? Also was ist HSP und vielleicht was ist es auch nicht?
Also gerne. Aber vorher, liebe Thiela, möchte ich ganz kurz noch klarstellen, es gibt keine Diagnose für HSP. Diagnose, so wie du das jetzt auch bezeichnest, ist es nicht. Es ist wirklich keine Krankheit, sondern es ist definitiv ein genetisch bedingtes Persönlichkeitsmerkmal. Okay. Das heißt, das wird uns über Generationen weitergegeben. Grundsätzlich ist Elaine Aron, eine amerikanische Psychologin, Pionierung in der Forschung rund um das Thema HSP, und sie hat letztendlich 4 Hauptkriterien definiert, was eine hochsensitive, hochsensible Person ausmacht, und zwar die sogenannten DAS-Kriterien. D steht für Depth of Processing, das heißt, wir haben eben diese besonders gründliche Informationsverarbeitung und wir können wirklich besonders tief Informationen wahrnehmen, und das ist etwas, was uns in erster Linie einmal ausmacht. Grundsätzlich, das O steht für Overstimulation. Das heißt, wir haben natürlich dadurch, dass wir Informationen so tief verarbeiten und so gründlich verarbeiten, einen Grad an Reizüberflutung, der relativ leicht durch Überstimulation passiert. Das heißt, zum einen natürlich durch die Umwelt, aber auch in sozialer Hinsicht, ja. Das heißt, ein HSP kann mitunter ein bisschen schneller gestresst werden, weil er ganz viel rundherum wahrnimmt. Das E in den DAS-Kriterien steht für Emotional Reactivity, und das meint die emotionale Reaktivität. Das heißt, wir haben einfach eine ausgeprägtere Empathie als ein Nicht-HSP. Das heißt, empathisch zu handeln oder zu sein, liegt uns quasi auch in den Genen. Also uns muss niemand erklären, was empathisch bedeutet, sondern grundsätzlich sind wir sehr gespiegelt im Vergleich mit den anderen. Also unsere Spiegelneuronen sind erhöhter. Wir nehmen permanent wahr, auch was andere fühlen. Und das kann natürlich grundsätzlich als Stärke, aber auch natürlich mit Vorsicht betrachtet werden, weil man schneller natürlich auch erschöpft, wenn man so viel verarbeiten muss. Ja, und das S in diesen vier DAS-Kriterien steht für Sensing the Subtle, das heißt die Sinnessensibilität. Das bedeutet, man hat mindestens ein Sinnesorgan, das in der Wahrnehmung besonders betont ist. Das heißt, beim einen sind das die Gerüche, der riecht besonders gut, die anderen haben Probleme mit Geräuschen oder mit grellem Licht. Manche sind sehr farbempfindlich, manche nehmen es sensorisch in der Haut anders war, zum Beispiel kratzende Stoffe. Grundsätzlich ist es so, dass bei den meisten Hochsensitiven zwei Sinnesorgane besonders ausgeprägt sind. Aber das kann man sagen, diese DAS-Kriterien, gründliche Informationsverarbeitung, die Reizüberflutung durch Überstimulation, die emotionale Reaktivität und die hohe Empathie und eben die Sinnessensibilität. So könnte man es kurz beschreiben.
Hammer. Und das Ding ist ja sehr... Mir war gar nicht so bewusst, du hattest mir das auch gesagt, fast jede fünfte hat oder könnte HSP haben. Das ist so in etwa, ich habe geschaut, 15-20% der Bevölkerung, ne, laut den neuesten Studien, zeigen eben eine höhere Sensibilität auf. Das heißt, diese Kriterien, die du aufgenannt hast, das ist gar nicht mal so unüblich, dass jetzt Sinne, ne, feiner ausgeprägt sind. Und wenn du mir jetzt diese Kategorien sagst, würde ich einfach durchgehen und mit dem Kopf nicken und sagen, ja, finde ich wieder. Es gibt schon einen Grund, warum ich nur Leinen- und Baumwollklamotten tragen kann oder irgendwie auch immer nur dieselben Sachen trage. Es gibt einen Grund, warum ich mit Oropax, weißt du, zum Supermarkt gehe oder auch nicht zu lange irgendwie auf dem Rummel oder so oder auf dem Vasen sein kann. Das ist für mich die absolute Hölle. Und ich glaube, das findet sich wieder. Und jetzt würde mich auch interessieren, gerade wenn wir jetzt auch an Männer und Frauen denken, kannst du uns da nochmal abholen? Gibt es hier Unterscheidungen, Silvia? Weil wenn ich an sensibel denke, denke ich leider Gottes direkt an Frauen. Woher kommt diese Assoziation? Und können auch Männer hochsensibel sein?
Absolut, ja. Eine gute Frage. Und grundsätzlich kann man in der Wissenschaft überhaupt nicht sagen, dass es ein höherer Frauen- oder ein höherer Männeranteil ist. Also generell zieht sich das wirklich über die ganze Bevölkerungsschicht. Und diese 15-20% sind auf Männer und Frauen so gut wie gleichmäßig verteilt. Ich meine, ich habe eine Hypothese dazu, warum man meint, dass Frauen da mehr in der Präsenz wahrgenommen werden als Männer, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass unser momentanes gesellschaftliches Leben, das Bild, das wir haben, wie Männer sein sollen, was wir von Männern erwarten, auch noch von früheren Jahren, dieser Jäger, der Beschützer, dass all das natürlich nicht mit Sensibilität in Verbindung gebracht wird. Aber dennoch, es sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genauso viel Männer hochsensitiv wie Frauen. Aber ich glaube, dass die Männer weniger das einerseits erkennen möchten, andererseits leben dürfen. Ich glaube, es gibt da noch ein ganz ein starkes Korsett in unserer Gesellschaft, was wir an Rollenbildern erwarten. Was es natürlich schon gibt innerhalb der HSP, es gibt verschiedene Typen HSPs, also auch hier sind nicht alle gleich. Zum Beispiel gibt es extrovertierte Hochsensitive und es gibt introvertierte. Und da ist der Anteil schon signifikant anders. Also man spricht circa von 70% Introvertierten und nur unter Anführungszeichen von 30% Extrovertierten. Aber geschlechterspezifisch ist es eigentlich ziemlich gleich verteilt, wie die Natur halt auch sonst die Geschlechter gleich ziemlich verteilt hat.
Ja. Das ist super spannend. Ich hatte nämlich neulich erst einen männlichen Klienten mit HSP in meinem Coaching sitzen und das war genau dieselbe Dilemma, das du gerade angesprochen hast. Was wird von der Gesellschaft und auch von der Arbeitswelt akzeptiert, von dem, was wie ich mich zeigen soll als Mann, auch als Führungskraft, versus wie sieht eigentlich meine innere Welt aus und inwiefern leide ich auch vielleicht sogar darunter, dass ich das gar nicht so stark nach außen hin tragen kann, weil man mir es vielleicht als Schwäche auslegt, weil sensitiv, ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, Silvia, wird ja oftmals auch noch in so einer sehr harten Leistungsgesellschaft und Leistungskultur mit irgendwie so Schwäche ausgelegt. Ach, die ist zu sensibel, die ist nicht hart genug im Leben, ne, robust genug, um da durchzugehen. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Also ich würde jetzt jedes Klischee bestätigen, das du sagst und trotzdem in meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist ganz genau umgekehrt. Mhm. Hochsensitive Personen aus meiner Erfahrung sind ganz das Gegenteil von Mimose, von superempfindlich, von wahnsinnig nicht belastbar, weil man darf nicht vergessen, durch all diese Informationen, die wir wahrnehmen und verarbeiten, ist unser Hirn eine kleine Hochleistungsmaschine. Ja? Mhm. Das heißt, unser Hirn arbeitet permanent, ob wir wollen oder nicht. Wir sehen, hören, riechen, fühlen, nehmen wahr, alles, was rundherum passiert, was andere Menschen und vor allem auch nicht Hochsensible überhaupt nicht wahrnehmen können. Das heißt, unser Hirn arbeitet von der Früh weg. Wir stehen auf und bei uns ist es nicht so wie bei einem nicht hochsensitiven, der Wecker läutet, der steht auf, macht sich sein Frühstück, geht ins Badezimmer, geht raus, kommt in die Arbeit, dann sitzt man dort, schaltet den Computer ein. Mit dem Computer, sage ich jetzt einmal, wird auch klar, dass man jetzt hochkonzentriert ist und dann fängt man an zu arbeiten und kann vielleicht sogar noch relativ entspannt oder ein bisschen sogar noch müde in die Arbeit kommen, ja? Mhm. Und dann legt man los. Ein Hochsensitiver steht auf in der Früh, der Wecker läutet. Das ist schon ein schwieriges Thema. Was für einen Ton soll der Wecker haben? Wie laut soll er sein? Wie leise soll er sein? Ist die Musik überhaupt passend oder bin ich schon aggressiv, weil der Klingelton nicht passt, ja? Also ja. Gefühlt, ja? Weil wir ja so hörempfindlich sind. Dann machen wir uns unser Frühstück. Vielleicht möchte man noch kurz lüften, weil wir frische Luft haben. Danach braucht er Zigarette. Dann habe ich schon den Zigarettengeruch in der Früh in der Nase. Dann schmeckt mir mein Frühstück nicht mehr so gut. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann mit ihm nicht umgehen, freilich. Aber jemand anderem fällt das gar nicht so auf. Das heißt, bis wir ins Büro kommen, haben wir schon Tausende von Eindrücken oder Hunderte von Eindrücken verarbeiten müssen. Ich rede jetzt noch gar nicht vom U-Bahn-Fahren, vom Straßenbahn-Fahren, durch eine stark frequentierte Straße zu gehen, bis man wirklich auf dem Schreibtisch sitzt. Dann kommt noch der Kollege entgegen, der ist der Wurstsemmel, vielleicht rennt noch irgendwo der Radio, dann zieht's. Also einfach so viele Faktoren. Bis ich da bin, habe ich eigentlich schon wahnsinnig viel in meinem Hirn verarbeitet und dann lege ich erst los mit der Arbeit. Und deshalb glaube ich, um mit diesen Umweltreizen klarzukommen, und da gibt's gute Instrumente, gute Möglichkeiten, aber ich kann nicht sagen, ich bin jetzt nicht belastbar, weil bis ich im Büro bin, habe ich schon ganz viel an Hirnleistung erledigt, sozusagen.
Verstehe ich, finde ich richtig, richtig gut, auch das mal so von dir aufgedröselt zu bekommen, ne? Der Vergleich zwischen so, ich sag mal, normal sensitiv und ein bisschen fein sensitivere Persönlichkeiten, aber nichtsdestotrotz, Silvia, das birgt ja auch so ein paar Risiken, richtig? Wenn ich das nicht über mich weiß. Ich weiß nicht, dass ich sensibler bin. Ich weiß nur, dass ich immer total gerädert zum Beispiel auf der Arbeit ankomme, weil ich nicht gemerkt habe, dass es mich ausbrennt, dass ich zu viele Abzweigungen durch die Stadt machen muss, zu viel Lärm ist, so viele Leute mich anrempeln und so, dass ich mich die ganze Zeit regulieren muss. Das kann ja schon sein, dass ich dann sehr überreizt auf der Arbeit ankomme, richtig? Und dann braucht man vielleicht nochmal einen Moment, um sich zu fangen und wieder konzentriert zu werden. Ich glaube, die Gefahr, wenn man es nicht weiß und nicht, ich sag mal, so eine Art Anleitung für sich selbst schreibt, wie man am besten dann, ich sag mal, in diese Leistung kommt, ne, um auch seine Stärken zu leben, dann kann das ja schon, ich sag mal, von einem eher einer Führungskraft fehlinterpretiert werden, im Sinne von, du bist nicht belastbar, du kommst ja immer total zerstreut an oder bist irgendwie überreizt und bist dann gar nicht richtig da. Oder?
Also grundsätzlich könnte das der Fall sein, aber so weit darf es aus meiner Sicht nicht kommen. Also das ist zum einen einmal natürlich die Eigenverantwortung jedes einzelnen Hochsensitiven, dass er sich selber schützt und seinen Alltag so gestaltet, dass er in diesem Zustand gar nicht ankommt. Zum zweiten natürlich gibt es Expertinnen und Experten, die einem Werkzeuge, Methoden und Tipps zur Hand geben, damit man besser umgeht. Setzt natürlich voraus, dass ich weiß, dass ich hochsensitiv bin und das ist natürlich oft auch die Krux. Viele wissen es lange nicht, erfahren es erst sehr spät, haben wahnsinnige Leidenswege hinter sich, die vermeidbar wären. Deshalb auch danke noch einmal, dass wir diesen Podcast machen zu dem Thema. Ich denke, es ist nichts wichtiger, als das Thema weit zu verbreiten und die Menschen wirklich bewusst zu machen, dass es das auch gibt und dass jeder für sich auch damit gut umgehen kann, wenn er hochsensitiv ist und auch die Umwelt vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hat. Aber noch einmal zurückzukommen, was kann ich tun, damit ich nicht so ankomme im Büro? Ja, ich denke, das ist vielleicht interessant auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hochsensitiv sind. Also ich nenne es so diese 5 Regeln, die goldenen Regeln für Hochsensitive. Das Erste, was wir immer machen müssen, und ich sage nicht gerne müssen, aber das wird uns nicht erspart bleiben, wir müssen ausreichend schlafen. Okay. Es gibt Menschen, die nicht hochsensitiv sind, die mit sehr wenig Schlaf über langen Zeitraum gut durchkommen. Das ist für hochsensitive Menschen fast nicht möglich. Warum? Weil das einzige was wirklich hilft, dass wir alle Reize verarbeiten, dass unser Hirn zur Ruhe kommt, dass wir nicht sprichwörtlich ausbrennen oder unser Hirn verbrennt, ist Schlaf. Das Hirn kann Reize nur verarbeiten, wenn es schläft. Ja, ich will jetzt keine Stundenanzahl nennen, weil das halte ich für sinnlos. Jeder muss für sich herausfinden, wie viel Schlaf brauche ich. Aber es ist definitiv viel mehr, als es bei Nicht-Sensitiven ist. Und das ist einmal das Wichtigste. Sobald wir nicht ausgeschlafen sind und mit dieser Reizüberflutung schon aufstehen, kommt jeden Tag etwas dazu und irgendwann ist das Fass so voll, dass wir nicht mehr können. Ja?
Das macht total viel Sinn, Silvia. Darf ich kurz einhaken?
Ja,
seitdem
sehr gerne,
ich meinen Schlaf
sehr gerne.
Tracke. Und es gibt ja verschiedene Schlafphasen und diese REM-Schlafphase, also die, in der wir träumen, in der wir vor allem ganz viel Erlebtes und Emotionen verarbeiten.
Ja.
Das ist bei mir immer out of order, also so über 2 Stunden, 3 Stunden, also es ist immer ein erhöhter Anteil. Ich vor allem, je mehr ich auch Reize an einem Tag erlebt habe und ich merke, wenn ich nicht gut geschlafen habe und diese REM-Schlafphase vor allem, verkürzt dasteht, irgendwie bin ich mit dem falschen Fuß dann aufgestanden. Das würde es so ein bisschen erklären, oder? Dieses, diese ganzen
Absolut.
Reize wirklich zu verarbeiten im Schlaf.
Ja. Also ganz super, Tila, wenn du das machst. Also wirklich diese REM-Phasen überwachen. Nicht jeder hat die Möglichkeit oder möchte das, aber das ist einmal eine Variante. Die zweite Variante ist, dass man einfach einmal im Urlaub sich wirklich die Zeit für sich selber nimmt und zum Beispiel 2 oder 3 Tage hintereinander so lange schläft, wie man gerne schlafen möchte und ohne Wecker aufsteht und auch ohne Druck schlafen geht, ja. Weil dann kommt man von selber drauf, was ist mein Rhythmus, ja. Es gibt Menschen, die wollen eigentlich nicht vor 12 am Abend schlafen gehen, müssen aber, weil sie ist Leute, die haben 5 der Wecker, ja. Es gibt auch Leute, die wollen gern um 8 am Abend schon schlafen, weil die sind um 6 in der Früh fit. Wir wissen es oft nicht mehr. Also das betrifft nicht nur Hochsensitive, das, glaube ich, betrifft alle Menschen. Wir sind in einem Zeitkorsett wirtschaftlich gefangen, dass wir nicht mehr wissen, was ist unser Biorhythmus.
Ja.
Nehmt euch die Zeit, wenn ihr Urlaub habt, für euch selber. Schaut einmal 2, 3 Tage. Wann möchte ich eigentlich schlafen gehen und wann werde ich von selber munter? Und dann finde ich auch heraus, was ist die Summe an Stunden, die ich schlafen soll, dass es mir gut geht. Und wenn ich das im Alltag dann einbauen kann, und das kann man bis zu einem gewissen Grad, wenn man das möchte, wenn ich mir das selber wert bin und Schlaf nicht als vergeudete Zeit ansehe in unserer ich-optimierenden Gesellschaft, sondern als Privileg, als Geschenk an mich, dann wird's mir besser gehen. Das ist einmal das Erste. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ausreichend trinken. Auch da bin ich kein Freund von Mengenangaben. Aber unser Hirn läuft den ganzen Tag auf Hochtouren. Das heißt, unser Hirn brennt. Und Feuer kann ich nur löschen mit Wasser. Es ist einfach so. Ja. Das heißt, Hirn an sich rein biologisch gesehen braucht ja sehr viel Flüssigkeit. Also wir wissen das auch zum Beispiel aus der geriatrischen Forschung. Wenn ältere Menschen zu wenig trinken, dann werden sie vergesslich. Aber oft gar nicht, weil sie jetzt schon so alt sind, sondern der Körper entzieht als erstes Flüssigkeit aus dem Hirn, weil das ist das Organ, was der Körper am wenigsten braucht. Ich brauche das Herz, ich brauche die Leber, ich brauche die Niere. Das Hirn braucht der Körper aus seiner Sicht nicht so besonders. Ja. Das heißt, Wasser kommt gleich einmal weg. Nicht übertreiben. Auch nicht zu viel trinken, auch das ist schädlich. Ja. Jeder hat eine andere Struktur, wie die Zellen aufgebaut sind. Aber man spürt das selber. Wenn man selber versucht, auf sich zu hören, dann spürt man auch selber, wie viel Flüssigkeit brauche ich. Aber ausreichend trinken. Ja, nicht vergessen zu trinken.
Also Schlaf, Wasser, gibt es sonst noch was, was ich tun kann, um mich biologisch zu unterstützen?
Unbedingt regelmäßig essen und gute Qualität.
Okay.
Es ist das Schlimmste für HSP, ist es, wenn sie zu selten essen. Es wird in unserer Gesellschaft suggeriert, also was auch immer jetzt gut für einen ist, aber es wird uns oft suggeriert, naja, man muss jetzt einmal 6 Stunden nichts essen, weil da ist ein Meeting und da ist das und da ist das. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinen Kliententerminen, meistens liegt zwischen 4 und 5 Stunden der Intervall, wo HSP etwas essen sollten, damit sie sich wohlfühlen, damit es ihnen gut geht. Und wichtig ist eine gute Qualität. Gilt natürlich für jeden, aber bei HSP insbesondere bitte nicht. HSP neigen dazu, unglaubliche Mengen an Zucker zu essen, wenn das Hirn überfordert ist und sie im Stress sind. Das ist auch etwas, was ich wirklich aus der praktischen Erfahrung sagen kann. Aber warum kommt das? Weil ich zu wenig schlaf, weil ich zu wenig auf mich schaue. Jetzt bin ich überfordert und dann kompensiere ich das mit Zucker. Das ist sinnlos. Ja, das funktioniert kurz, bringt dann aber nachher wieder in eine ganz schlechte Phase. Immer ausreichend essen, gute, wertvolle Lebensmittel essen, sich selber einfach belohnen, aber mit hochwertiger Qualität und dann funktioniert das gut. Und das Wichtigste sind Ruhezeiten für und mit mir selber. Um jetzt noch einmal zurückzukommen ins Büro. es ist nicht sinnvoll, in der Früh mal zum Beispiel den Wecker so zu stellen, dass ich jetzt schon in der Früh weiß, ich habe einen wahnsinnigen Stress, bis ich ins Büro komme. Da mache ich mich selber fertig. Stellt den Wecker so lange vorher, dass man die Dinge bewusst und in Ruhe machen kann. Mhm. Und nämlich auch Dinge, die einem gut tun, die schön sind, ja. Und wenn ich mal wirklich in der Früh bewusst an Porridge koche und mal ein bisschen Zeit nehme, ja, einfach für mich oder noch einmal ein schönes Lied höre, was mich gut in den Tag starten lässt, dass ich, wenn ich ankomme, nicht schon fertig bin, und macht auch bitte Termine nicht aus in der Sekunde, wo ihr anfangt. Wenn ich um 9 Uhr Dienstbeginn habe und ich mache mir um 9 Uhr das erste Meeting, das schaffe ich als HSP nicht. Ich muss mich, soll mich wirklich vorbereiten. Ich soll da gut hinkommen. Ich möchte aufgrund meines ausgeprägten Verständnisses von guter Qualitätsarbeit vorbereiten. Das heißt, dann bin ich um 8:30 im Büro, wenn ich um 9 Uhr Meeting habe. Ja? Mhm. Und bitte Pausen auch bewusst in den Terminkalender eintragen. Es darf nicht sein, dass es keine Mittagspause gibt für einen Hochsensitiven. Ihr vergesst das aber, weil wir können so lange, so hochkonzentriert durcharbeiten wie kaum jemand anderer, und dann vergisst man zu essen, man vergisst auf Pause. Bitte in den Kalender eintragen. Mhm. Wie jeden anderen Termin auch. Selbstmanagement. Mhm. Die Mittagspause steht uns zu, die soll man auch machen. Das ist auch, glaube ich, unserem Chefrecht, wenn er einen motivierten und entspannten Mitarbeiter hat, der hochkonzentriert arbeiten kann. Mhm. Aber Pausen in den Kalender eintragen. Auch am Abend, nicht jeden Tag ein Programm. Ich weiß, Fitnessstudio ist gesund, es ist super, wenn man sich mit Freundinnen austauscht. Es ist auch schön, wenn man einen guten Film sieht. Aber jeden Tag am Abend ein Programm wird einem Hochsensitiven zu viel. Nämlich auch gute Reize sind Reize, und das darf man nicht vergessen. Auch das Gespräch mit meiner liebsten Freundin muss ich trotzdem verarbeiten. Ja. Und auch wenn ich ins Fitnessstudio gehe und mich nachher total fit finde, weil ich ausgepowert bin und ich fühle mich gut, trotzdem muss ich es verarbeiten. Nicht vergessen. Ja. Auch gute Reize sind Reize. Ja. Und das Letzte ist natürlich der Austausch mit Gleichbegabten bzw. Gleichgesinnten. Also HSB brauchen unbedingt das Feedback und das Verständnis und die Reflexion, dass sie nicht alleine sind auf der Welt.
Ist es ein Thema von deinen Klienten und auch von dir gewesen, Silvia? So die Beobachtung, irgendwie man ist so anders, man nimmt die Welt auch so anders wahr, ne? Gehöre ich hier zu nichts und zu niemandem dazu, also dass man da alleine ist?
Absolut. Also viele, viele Klientinnen kommen und erzählen mir, ich habe das Gefühl, ich bin von einem anderen Planeten. Kein Mensch versteht mich. Ich gehöre einfach nicht dazu. Also das habe ich unzählige Male gehört, und das war auch der Impuls, warum ich zum Beispiel regelmäßig Austauschtreffen anbiete. Also es ist für mich ganz klar, wir treffen uns regelmäßig. Da muss ich auch nicht anmelden, weil ich weiß, einen HSB stresst das, wenn er sich 3 Wochen vorher anmelden muss und dann fühlt er sich aber nicht gut, dann fühlt er sich verpflichtet, möchte aber nicht kommen. Also bei uns ist das wirklich einer der Dinge, wo ich sage, das ist ganz wichtig, so einmal im Monat, auch nicht so oft, dass man sich einfach trifft und nur austauscht und einfach nicht so sich so erklären muss, so wie du zuerst gesagt hast mit der Leinenkleidung. Ja, also für uns HSB ist selbstverständlich, dass man Kleidung hat, wo man sich wohlfühlt. 80% der HSB schneiden sich das Makel aus dem Gewand raus, sobald sie es kaufen, ja. Weil das alleine schon kratzt, ja. Das müsste ich jetzt mit dem anderen erklären, und der versteht dann nicht, dann schaut er dann komisch an. Wenn man sich mit HSB trifft, man fängt in der Kommunikation ganz auf einem anderen Niveau schon an. Weil all diese Basics, die muss ich gar nicht erklären. Und da fühle ich mich schon zugehörig, und das ist ganz wichtig, da einfach Erfahrungen auszutauschen.
Weil was ja auch oftmals passieren kann, Silvia, ist ja so von jemand, der vielleicht einfach normalsensitiv ist. Ach ja, das kennen wir doch alle, dass wir keine kratzigen Klamotten mögen. Oder das kennen wir doch alle, dass wir mal überreizt sind. Dieses so, hey ja, ich verstehe das schon, aber stell dich doch trotzdem mal bitte nicht so an. Weil ich kenne das ja, weißt du, ich fühle das ja nach. Aber ich fühle es vielleicht nicht in dem Grad nach. Das ist, glaube ich, dieser Qualitätsunterschied in der Bewertung, richtig? Und da entsteht diese Kluft.
Tila, super, dass du das ansprichst, wirklich, weil das ist mal so wichtig, dass man versteht, dass auch Nicht-Hochsensitive natürlich in großem Maße die gleichen Bedürfnisse und Ansprüche haben und auch die gleichen Empfindungen und Gefühle. Aber bei Hochsensitiven ist es einmal mehr ausgeprägt, ja. Es ist einfach intensiver, es ist mehr. Und auch im Gegenzug, also wirklich danke für die Frage, auch im Gegenzug nicht hochsensitive Personen sind trotzdem sehr sensibel. Die sind auch sehr empathisch, sozial wahnsinnig kompetent. Das eine schließt das andere niemals aus. Also ich vermehre mich wirklich dagegen, dass da Menschen sagen, ne, der ist nicht hochsensitiv, der ist überhaupt nicht sensibel, der ist überhaupt nicht empathisch, ja, der hat überhaupt keine soziale Kompetenz. Nein, genau, bitte nicht.
Entweder du bist hochsensibel oder du bist komplett so unempathisch und stumpf. Nein. Die 2 Buckets gibt es nur.
Ganz genau. Und das ist es wirklich nicht. Also noch einmal, und auch die 5 goldenen Regeln nochmal zusammengefasst. Der ausreichende Schlaf ist für alle wichtig. Genügend Trinken ist für alle wichtig. Regelmäßig essen ist vielleicht nicht jetzt für alle wichtig, aber ich glaube, die gute Qualität wäre für alle auch schön. Ruhezeiten braucht der eine mehr oder weniger. Da unterscheiden wir uns sicher, weil da braucht man definitiv viel mehr. Aber der Austausch mit Gleichgesinnten unterm Strich ist auch für alle wichtig. Nur der eine geht halt gerne am Fußballplatz und tauscht sich halt über Fußballmatches aus oder was auch immer. Also da sind wir nicht so verschieden. Nur wo wir wirklich anders sind, ist, es ist alles viel, 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 viel intensiver. Also wenn der eine jetzt zum Beispiel ein Parfum hat und der sagt, okay, das riecht nicht gut und der geht weiter. Für mich riecht es vielleicht manchmal so schrecklich, dass ich mich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren kann, weil der Fokus dann so auf einem Geruch liegt. Kennst du das?
Ja, ich kriege immer Kopfschmerzen.
Ja, so das ist die Konzentration. Ja. Genau. Oder vielleicht, was auch ganz wichtig ist, ich habe es zuerst schon mal angesprochen, wir spüren ja sehr, was in Räumen passiert, was Menschen fühlen. Ja. Und es ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand in einem Raum ein Streitgespräch gehabt hat und man war gar nicht dabei und man kommt rein, man kennt das als Hochsensitiver, man kommt rein und merkt, da ist nicht nur dicke Luft, sondern man hat fast das Gefühl, man spürt, was da passiert ist. Und das ist der Unterschied zu Nicht-Sensitiven. Wir gehen in einen Raum rein und ziehen uns so eine Art Jacke an. Das ist so eine emotionale Jacke, die ziehe ich mir über. Und dann habe ich auf der Jacke alle Emotionen von allen Menschen, die in dem Raum sind, drauf. Ja, dann bin ich in dem Raum, habe diese Jacke, versuche das zu sortieren und zu erkennen. Und wenn ich dann aber rausgehe aus dem Raum, ich kann die Jacke jetzt nicht einfach ausziehen, aufhängen und ich bin fertig. Die Jacke muss ich mir mit nach Hause nehmen. Und dann braucht das 2-3 Tage zum Beispiel manchmal, bis man das alles sortiert, bis man das verarbeitet hat. Und das hat ein Nicht-Sensitiver. Nichts, ja, der geht auch rein und merkt, boah, da ist eine dicke Luft, ja. Aber okay, euer Problem ist eure dicke Luft.
Aus dem Raum, aus dem Sinn, oder?
Ja, ganz genau. Und das, glaube ich, sind das, diese Nuancen. Ja. Kann man das so vielleicht besser verstehen, wo da bei uns der Unterschied liegt?
Silvia, und ich finde das total spannend, was du sagst, weil mir ist das schon direkt aufgefallen, als ich in die Berufswelt eingestiegen bin, als ganz junger Mensch. Und ich konnte das früher aber nicht einordnen. Und zwar, jeder kennt die Situation, du gehst in ein Großraumbüro oder du gehst in einen Meetingraum. Der Raum ist schon gefüllt. Das heißt, du weißt auch schon, da sitzen Menschen. Und ich komme rein und ich könnte die Augen schließen. Ich spüre einfach im Raum, was für eine Energie im Raum ist. Ich spüre das, was für eine Stimmung ist. Ich spüre auch manchmal so, okay, in der hinteren rechten Ecke ist irgendwie Anspannung oder vorne ist irgendwie Langeweile. Und diese Sensibilität ist einerseits großartig, denn wenn ich auf Bühnen stehe und spreche, weiß ich ganz genau, okay, ich habe gerade in dem Moment mein Publikum verloren. Weißt du, ich spüre das so. Ah, Mist, jetzt muss ich jetzt was tun, damit ich sie wieder an Bord bekomme. Aber auf der anderen Seite ist es auch total schwierig manchmal, auf seinem Pfad zu bleiben, sich nicht davon so sehr ablenken zu lassen, weißt du? Weil man kann nicht immer alles kontrollieren und beeinflussen, was in dem Raum passiert, was auch in den Emotionen von anderen Menschen passiert. Das ist so was, was ich beobachte.
100%ig richtig. Also das können Hochsensitive, das machen sie auch, das ist völlig richtig. Und das ist natürlich Fluch und Segen gleichermaßen. Also wie du sagst, wenn man gut damit umgehen kann und das versteht, dann ist es wirklich eine Gabe, wo man vielen Menschen auch gut helfen kann, gut unterstützen kann. Also viele Hochsensitive sind im Coaching-Bereich, sind Diplomaten, sind Vermittler. Also Hochsensitive sind auch für ein Team total wertvoll, weil wenn ich ihm merke, es knarscht, oft sind die Hochsensitiven die, die beide Seiten wirklich verstehen, weil sie richtig spüren und dadurch auch viel besser vermitteln können, deeskalieren können, wieder eine Basis finden. Also das ist die tolle Begabung, die wir alle gemeinsam in Unternehmen, zu Hause und überall nutzen sollen. Das ist ja auch in einer Partnerschaft irrsinnig wichtig, in einer Beziehung, wenn ich den anderen besser verstehe. Aber natürlich andererseits, wenn ich permanent alles auf mich projiziere und für mich mitnehme, wird schwierig. Und das ist eine Frage des Selbstvertrauens und des Selbstbewusstseins, dass ich da für mich lerne, wo ziehe ich die Grenze, wo liegt die Verantwortung bei mir, zum Beispiel auf der Bühne als Vortragende, ist es meine Verantwortung, das Publikum wieder zurückzuholen. Aber in anderen Situationen kann ich vielleicht selbstreflexiv auch einmal sagen, so, da kann ich jetzt wirklich nicht die ganze Welt retten, auch wenn man das ein Bedürfnis ist, sondern da klinke ich mich jetzt aus, da habe ich jetzt einen Teil gesehen, wo ich sage, da sollte ich mich vielleicht gar nicht involvieren. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass HSB auch lernen, wann ist der richtige Zeitpunkt, anzumerken, dass etwas verbessert werden könnte oder dass man jemandem helfen könnte? Und wann bin ich besser beraten, das für mich zu behalten? Das ist nämlich gar nicht so leicht für Hochsensitive, aber wichtig, weil im Außen machen wir es uns irrsinnig schwer, wenn man zu oft sagt, was man merkt, was man spürt, was man denkt und wo man sofort eine Lösung sieht. Man kommt dann, entschuldige den Ausdruck, irgendwann so als Klugscheißer rüber, dass man sich selber ins Eck stellt und dann wird man ausgegrenzt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich dann auch nicht Hochsensitive, wenn sie sagen, gut, wenn wer dauernd mal erklärt, was er spürt, was er sieht und was er kann und was er weiß, irgendwann macht das auch für die anderen keinen Spaß mehr.
Ist auch anstrengend, oder? Also so dauernd den Spiegel zu bekommen, weil dieser Mensch nun mal hochauflösend und in so einer Geschwindigkeit alles wahrnimmt und das dann auch spiegelt, das ist kann ich mir vorstellen.
Das ist auch neurologisch messbar. Also Spiegelneuronen sind bei uns einfach wahnsinnig ausgeprägt und wir reflektieren einfach viel mehr. Und da eben, wie gesagt, ist es auch oft gut, wirklich einmal einen Experten oder eine Expertin zu konsultieren und einmal wirklich über so konkrete Dinge zu sprechen. Wie kann ich mich selber ein bisschen schützen? Wo ist es gescheit, wenn ich mich dann wieder rausnehme? Ja? Mhm. Wo ist es auch intelligent, wenn ich einfach einmal nichts sage? Oder einfach einmal warten. Ja. Es ist auch oft die Krux, wie du richtig sagst, wir sind unglaublich schnell in der Wahrnehmung. Jetzt sehen wir manchmal Probleme für Lösungen, wo der andere nicht einmal nur das Problem sieht. Ja. Jetzt habe ich aber schon die Lösung. Jetzt komme ich permanent mit einer Lösung auf jemanden zu, der nur kein Problem sieht und der hat das Gefühl, er macht alles falsch den ganzen Tag. Ja. Und das kann wahnsinnig belastend für das Gegenüber auch werden. Einfach vielleicht einmal sagen, so, ich sehe ein Problem, ich habe vielleicht eine Lösung, aber ich warte einfach, bis mich wer fragt. Und wenn mich niemand fragt, sage ich einfach nichts. Auch das darf sein.
Sehr, sehr guter Ratschlag. Selber, weil eine Situation, die ich auch gerne mit dir besprechen wollen würde, wäre das Thema, man hatte diese emotionale Feinfühligkeit, nenne ich es mal, in die man in Interaktionen reingeht, diese ausgeprägten Spiegelneuronen, von denen du gesprochen hast. Und was mir aufgefallen ist, ist, ich bin ja gerade auch im Coaching-Mentoring-Feld auch unterwegs und oftmals spüre ich etwas, was mein Gegenüber noch nicht spürt. Mhm. Ne, weil es ganz subtil ist zwischen den Zeilen. Und am Anfang fand ich das sehr, sehr schwierig. Konfrontiere ich jetzt damit? Aber der andere sieht das selbst noch gar nicht. Das heißt, die Akzeptanz ist noch gar nicht da. Oder ich habe jetzt heutzutage so ein Mittelding gefunden. Ich präsentiere das gerne als Hypothese. Hey, ich beobachte da was, weißt du? Kannst annehmen, kannst du auch wieder abstoßen. Aber dass es einfach als Impuls reingegeben wird und der andere darf dann die Verantwortung übernehmen, das zu bejahen oder zu verneinen. Ist auch beides in Ordnung. Mhm. Und gibt es da einen Tipp, einen Ratschlag, den du da mitgeben kannst? Vor allem, wenn man da auch so eine Asymmetrie hast, du nimmst mehr wahr, als das Gegenüber gerade schon bereit ist, weißt du, zu sehen oder gerade selbst bei sich wahrnimmt. Wie geht man damit um?
Das ist insofern jetzt ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich glaube, das ist ganz massiv situationsabhängig. Also ich würde einmal sagen, das ist einmal ein großer Unterschied, ob ich jetzt vom privaten Bereich spreche oder vom beruflichen Kontext. Auch in welcher Position, in welcher Rolle ich mich in dieser Situation befinde. Mhm. Also so wie du sagst, wenn du jetzt in einer Coaching-Situation bist und jemand wirklich dich konsultiert und deinen Rat fragt und du hast jetzt, ich komme wieder zurück auf das Bauchgefühl, du hast jetzt wirklich das Bauchgefühl, dass du sagst, ich möchte Menschen das gerne mitteilen, weil ich glaube, wenn er dort hinschaut, würde sie dort und dort und da leichter tun, dann würde ich da wirklich vielleicht auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten, dass man den Menschen gewisse Dinge fragt oder auch mit Gegenständen benennen lässt, wo er selber das Unterbewusstsein spontan sofort aktiviert und sich manche Fragen selber beantwortet, ohne dass man drauf stößt. Wenn ich jetzt im beruflichen Kontext bin und ich bin hierarchisch gesehen vielleicht im Mittelfeld oder eher im unteren Bereich, wenn es sehr spitze Hierarchien sind, dann würde ich das zum Beispiel mal sehr, sehr gut überlegen, weil ich glaube im beruflichen Kontext einfach bei Spitzenhierarchien, das manchmal nicht gewünscht oder erwartet ist, dass ich mir für mich selber überlege, möchte ich in der Hierarchie höher, dann kann ich mehr bewegen, habe aber auch mehr Reize und mehr Verantwortung. Also da würde ich aufpassen. Und im privaten Umfeld, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich gut überlegt, wie weit man auch Freunden und Partnern alles mitteilt, was man spürt. Das kann manchmal übergriffig wirken.
Ja.
Also das ist auch ein schmaler Grat. Und ich glaube, es hat jeder Erwachsene auch für sich das Recht, vor allem im privaten Umfeld, dass er selber entscheidet, was für ihn richtig ist oder nicht. Und wenn es mir trotzdem falsch vorkommt, wenn jetzt nicht Gefahr in Verzug ist, abwägen. Also ich gebe meinen Klienten auch gerne den Tipp mit, bei dem allen, was wir sehen und sagen möchten und spüren und riechen und hören und fühlen, wir könnten ja alle 2 Minuten wahrscheinlich irgendwas kritisieren oder sagen oder als schlecht empfinden, auch mit sich selber arbeiten und sagen, wie schlimm ist es wirklich? Wann ist es mir wirklich wichtig, dass ich was sage? Wann beeinflusst es mich massiv? Mhm. Und wann ist es einfach nur ein Impuls oder eine Emotion? Vielleicht kann ich von 10 Mal, wo ich jetzt momentan den Impuls habe, weil hochsensibel sind, sehr impulsiv, einmal nichts sagen und wirklich nur dann was sagen, wenn es mir ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube, manches darf man auch für sich behalten und manches darf man sich auch selber wieder lernen, dass man nicht alles sofort fokussiert und alles sofort ganz wichtig nimmt. Weil wir einfach so viel haben, auch da vielleicht selber sich zu lernen, zu filtern. Mhm. Also wir haben ja diesen Hypothalamus, der an und für sich, ich nenne das immer so, ein Sekretär ist, der bei jedem so eine Art Schranke ist. Und wenn Informationen ins Hirn kommen, dann ist dieser Sekretär da und sagt, das kann durch, das muss draußen bleiben. Das kommt durch, das bleibt draußen. Und bei Hochsensitiven arbeitet der nicht. Warum auch immer, der schläft am Schreibtisch, der ist gar nicht da, der ist in Pause, der lässt alles durch. Das ist etwas, das ist einfach so veranlagt bei Hochsensitiven, das ist so, das ist Fakt, das muss man jetzt auch nicht schönreden oder schlechtreden, aber da kann ich selber auch was beitragen, dass ich sage, ich bin mir jetzt bewusst, dass bei mir alles durchkommt, aber trotzdem muss ich nicht auf jeden Zug aufspringen.
Also das heißt, auch so mitzunehmen, ist das ja neurologisch so anders aufgebaut, dass du auch, ich sag mal, weniger Filter hast, die normalerweise dich schützen würden, um zu gucken, das ist ganz ein wichtiger Reiz, das ist ein unwichtiger Reiz. Und dann aber auch, ich habe gelesen, es könnte auch in einem Nervensystem sein. Ne? Das heißt, dass du auch im Nervensystem eine Besonderheit hast, dass du eben deswegen auch eher in diese Überreizung kommst und deswegen diese Ruhepausen brauchst, von denen du gesprochen hast. Mhm. Sehr wertvoll. Seba, ich würde jetzt gerne nochmal verstehen wollen, als HSPler, ich habe auch gelesen, dass viele Menschen viele Arbeitgeberwechsel haben. Erlebst du das? Und wenn ja, was hat das für einen Hintergrund? Das konnte ich gar nicht 1:1 zusammenbringen.
Also natürlich hat es unterschiedliche Hintergründe, aber was man auf jeden Fall sagen kann, hochsensitive Menschen haben ein ganz besonders ausgeprägtes Wertesystem.
Okay.
Und durch dieses hoch ausgeprägte Wertesystem ist es so, dass man sehr bewusst und sehr besonders seinen Arbeitgeber oder seinen Beruf auswählen sollte. Weil jemand, der nicht hochsensitiv ist, hat natürlich auch ein Wertesystem, selbstverständlich. Und auch der versucht, seine Werte mit seiner Berufsauswahl zum Beispiel in Verbindung zu bringen. Aber ein Nicht-Sensitiver kann sagen, okay, 60% in dem Job sind super, die passen zu mir, die restlichen 40 nehme ich hin, da gehe ich einfach mit und das ist für mich okay. Und das funktioniert in der Regel auch. Bei einem Hochsensitiven ist es so, wenn die Arbeit oder der Arbeitgeber oder das Umfeld nicht zu diesem unglaublich hohen Wertesystem passen, dann kann man das eine Zeit lang zwar überspringen, aber wenn für einen HSP der Arbeitsplatz oder die Chemie nicht von der ersten Sekunde an passt, das wird nie wieder passend. Und man hat aber so viel Kraft, die hohe Konzentration, das hohe, wie soll ich sagen, intrinsisch motivierte Verständnis, dass man auch loyal ist und hochsensitiv ist, hochloyal, dass man glaubt, dem Chef zuliebe kann ich diese Dinge, die nicht zu meinen Werten passen, übergehen, verdrängen. Und meistens ist es ein Zeitraum von 2-3 Jahren, so lang kann man das in der Regel ungefähr. Und dann irgendwann hat man das Gefühl, entweder man muss jetzt wechseln oder manche haben dann leider einen Burnout. Ja, und so weit darf es nicht kommen. Also das hängt ganz stark mit den hohen Werten zum einen zusammen und zum anderen natürlich auch, wie stark bin ich gefördert und gefordert. Also durch das, dass wir so viel Hirnaktivität haben und auch sehr viel gerne lernen und Neues bewegen und mitgestalten, ist auch die Frage, wie viel von diesen mir wichtigen Parametern sind an dieser Arbeitsstelle erfüllt. Und manchmal geht man, auch wenn alles passt, nur weil man zum Beispiel unterfordert ist, weil man in der Hierarchie nicht weiterkommt. Das kann auch passieren. Aber grundsätzlich hängt es meistens mit dem hohen Wertesystem zusammen, dass man irgendwann dann sagt, und deshalb sage ich jedem Hochsensitiven, bitte schaut einmal, welcher Typ seid ihr. Es gibt so viele verschiedene hochsensitive Typen. Was ist mir wirklich wichtig und was brauche ich? Und ich vertrete die Meinung, und das ist meine ganz persönliche Meinung, aber ein Verhältnis 80:20 ist bei Hochsensitiven wichtig. Man darf jetzt nicht so romantisch sein und sagen, so, ich habe jetzt meine Liste, das sind die Sachen, die ich möchte. Und wenn ich meine Arbeit suche, passt das zu 100%. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach nicht das Leben. Aber zumindest, dass ich sage, es sind vielleicht 20%, wo ich sage, dann mache ich etwas, da bin ich nicht so glücklich, aber das kann nicht, das belastet mich nicht, da stelle ich mich drauf ein, aber 80% von dem, was meine Werte sind, meine beruflichen Stärken, das muss funktionieren und ganz wichtig ist auch, dass ich meine beruflichen Nichtstärken kenne. Und dass ich auch wirklich bewusst sage, das, was nicht meine Stärken sind, das versuche ich so wenig wie möglich zu machen oder gar keine Berührungspunkte zu haben. Auch das wird vielleicht nicht möglich sein. Aber ich bin kein Freund davon zu sagen, ich merze jetzt alle Nicht-Stärken aus und fokussiere mich auf das. Das macht für einen HSP keinen Sinn. Wir haben so viele Stärken. Setzt die ein und schaut, wenn ihr euch einen Job sucht, 80% wirklich mit den Werten und mit den Stärken und mit den Persönlichkeitsmerkmalen kompatibel.
Ja.
Und die meisten machen weniger, weil es ist ja ein cooler Firmenname. Es ist ein tolles Gehalt. Es ist ja ein super Imagebetrieb. Das hilft einem Hochsensitiven alles gar nichts.
Ja, das heißt, wenn dir zum Beispiel tiefe Wertschätzung und auch dieses Gefühl, ne, von Akzeptanz und Zugehörigkeit wichtig ist, weil du nun mal die Erfahrung machst, dass du immer wieder aneckst und das Gefühl hast, du passt da nicht mit rein. Wenn das ein Wert ist, was zwingend notwendig ist, um die beste Arbeit zu machen auf der Arbeit, musst du auch im Bewerbungsprozess deinen Arbeitgeber dahingehend qualifizieren lernen. Das heißt, die richtigen Fragen stellen lernen, damit du verstehst, hey, wie lebt ihr denn Führung vor? Wie regelt ihr denn die und die Situation? Wie würdest du, liebe Führungskraft, drauf reagieren, wenn ich jetzt zum Beispiel drauf poche, meine Mittagspause zu nehmen, weil ich brauche sie wegen XYZ? Einfach mal so ein bisschen zu challengen, richtig? Und nicht irgendwie direkt Ja und Amen zu sagen und sagen, hey, ich hätte so gerne Porsche Consulting in meinem CV stehen, obwohl
ja,
wissen,
genau.
dass ich da genau. gar nicht in meiner Stärke sein kann und gar nicht mit meinen Bedürfnissen ausleben kann. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das ist perfekt zusammengefasst und das ist wirklich oft die Krux bei Hochsensitiven. Und man muss aber dann auch das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen haben, dass ich sage, ich entscheide mich jetzt bewusst für eine No-Name-Company, ja, und mache aber auch wirklich Gehaltsabstriche. Also es muss dann schon auch irgendwo das wert sein, weil es wird natürlich von der Gesellschaft suggeriert, diese Marke an Auto müssen wir fahren und diese Marken an Kleidung müssen wir tragen und dann brauchen wir noch diese technischen Geräte. Das kostet natürlich auch sehr viel Geld. Und da muss ich mich selber dann auch fragen und da leider wieder das Wort muss, aber das muss ich mich selber fragen, was bin ich mir wert?
Sehr schöne Frage.
Bin ich mir jetzt dieses Markenauto wert oder bin ich mir meinen Schlaf wert, mein Wohlbefinden, meine Ruhe, meine Ausgeglichenheit, mein Lebensglück? Ja, ist es mir das wert?
Auch so ein bisschen, was bin ich bereit an Kosten zu tragen, richtig? Also es kostet mich ja auch was. Okay, dann habe ich diesen tollen Namen, aber es kostet mich nun mal, das ist auch das, was ein bisschen mehr schmerzinduzierend ist. Ne? Es kostet mich vielleicht meine mentale Gesundheit, es kostet mich mein Glück und so weiter und so fort.
Fast immer ist es ein sehr hoher Preis. Die meisten enden im Burnout.
Boah. Ich glaube, dazu müssten wir auch nochmal eine separate Folge machen, das sprengt den Rahmen, weißt du? Aber jetzt, lieben Zuhörenden, falls ihr jetzt so den Verdacht habt, irgendwie ich kann mich in der einen oder anderen Situation wiederfinden, lasst es nicht so weit kommen zum Burnout. Das ist vor allem verhinderbar, ne? Das ist auch eine positive
Absolut.
Message, die ich hier raus zeigen möchte.
Unbedingt. Wir können das alles, fast alles verhindern und ganz viel machen. Man muss sich nur bewusst sein und man braucht das Wissen. Und das sollte man sich wert sein, dass man sich einholt durch Literatur, durch Experten, durch was auch immer.
Silvia, ich habe immer noch unglaublich viele Fragen. Du hast aber eben vor allem von den Typen gesprochen.
Ja.
Was sind das für Typen? Kannst du uns ganz kurz mal abholen, weißt du, weil du sagst auch, es gibt ja unterschiedliche Typen und die brauchen auch wiederum unterschiedliche Dinge. Ohne es jetzt zu komplex zu machen, aber jetzt für den Zuhörenden, der jetzt vielleicht jetzt nicht zu 100% weiß, ob er sie HSP hat, aber jetzt sich wiederfinden kann. Ja, also kannst du uns noch ein bisschen mehr Kriterien mitgeben, wo man sich selbst auch vielleicht fragen kann, ob das in der Realität wiederfindbar ist.
Gerne. Also grundsätzlich noch einmal, man hat HSP nicht, das ist keine Krankheit, das ist mir so wichtig, es tut mir leid, dass ich das jetzt noch einmal heraushebe.
Ich finde es gut, dass du mich korrigierst.
Ich möchte dich nicht korrigieren, aber es ist mir so wichtig, dass man versteht, dass man eine hochsensitive Person ist, dass es ein Persönlichkeitsmerkmal ist und das hat man nicht, das ist man. Danke.
Sehr gut. Ich habe kein HSP, HSP.
Genau. Oder ich bin's nicht. Genau.
Genau. Und ich brauche auch keine Diagnose, weil es keine Krankheit ist. Es ist auch nicht. Sagt man dazu auch neurodivers? Gehört das da in dem neurodiversen Spektrum oder ist es wirklich nur ein Persönlichkeitsmerkmal?
Man kann es auch dazu nehmen. Das ist jetzt eine Frage, wie immer. Es gibt ganz viele Experten, es gibt viele Forschungsrichtungen, Forschungsfelder. Und neurosensitiv an sich ist ein Begriff, der hat sich rund um den Herrn Professor Dr. Michael Plüss entwickelt. Der ist Entwicklungspsychologe. Und der hat diesen Begriff definiert, weil er sagt, das sind einfach Menschen, die besondere Sensibilität haben für Feinfühligkeit oder für Feinheiten eigentlich, ja. Und Und es gibt eben gering neurosensitive Menschen oder man hat eben eine erhöhte Aktivität im Bereich des Gehirns, dann ist man eben neurosensitiv. Aber natürlich fällt da auch Sensibilität hinein, ja. Aber Sensitivität ist die Fähigkeit, Umgebungsreize zu registrieren und zu verarbeiten. Also so definiert es Professor Dr. Plüss. Und natürlich kann man da auch sagen, dass hochsensitive Menschen in dem Bereich der Neurosensitivität auf jeden Fall einzuordnen sind, weil die haben auch erhöhtes Bewusstsein, erhöhte Empathie. Also, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber es gibt verschiedene, die einen sagen neurosensitiv, die anderen sagen hochsensibel, die nächsten sagen hochsensitiv. Also es gibt auch Menschen, die trennen das klar. Ich bin der Meinung, hochsensitiv und hochsensibel kann man gleichwertig verwenden. Und neurosensitiv ist jetzt ein ganz aktueller Begriff in der Forschung, wo wirklich viel auch gemacht wird, ja.
Okay, super.
Aber nochmal zurück zu den Typen, genau. Also es gibt einfach verschiedene Typen. Wir haben schon mal zuerst darüber gesprochen, extrovertiert oder introvertiert zum Beispiel. Ja, also das ist einmal ein ganz großer Bereich. Oder zum Beispiel, es gibt Menschen, die eher entscheiden. Es gibt Menschen, die eher wahrnehmen. Es ist immer die Frage, wie verarbeite ich Informationen? Also da gibt es verschiedene Bereiche. Und da ist es eben gut, wenn man für sich selber einfach hinschaut, wo gehöre ich dazu? Wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Wie gehe ich mit den Reizen um, die auf mich einprasseln? Ja. Mhm. Und da, wie gesagt, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen und da gibt es eben auch dann Experten, die das wirklich ganz konkret analysieren können. Da gibt es verschiedene Modelle, basierend auf Jung zum Beispiel und anderen Psychologen, wo man das dann eruieren kann. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man selber mal schaut, in diesen Bereichen mit Wahrnehmen, mit Informationsverarbeitung, extrovert, introvertiert, wo bin ich da zu Hause? Ja, wie agiere ich, wie reagiere ich? Und dann ergibt sich ganz viel, wo sind meine beruflichen Stärken, wo sind meine beruflichen Schwächen, was sind meine Persönlichkeitsmerkmale? Das ist dann abzuleiten.
Klasse. So, wir haben jetzt viel auch so darüber gesprochen, was man selbst tun kann, wenn man HSPler ist.
Ja?
Ich würde jetzt mit dir gerne den Blickwinkel in den letzten Minuten noch darauf richten, was kann denn eine Führungskraft tun? Was kann denn die Organisation tun, um jemanden mit HSP zu unterstützen? Was beobachtest du in Organisationen? Was kann man da spezifisch tun?
Also vorweg einmal die gute Nachricht, man kann ganz viel machen, was so gut wie nichts kostet. Das war die Nachricht für die Unternehmer und für die Führungskräfte. Gut. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Es klang ja schon sehr komplex, ne? Oh Gott, jetzt müssen wir auch noch Samthandschuhe auspacken, müssen auch noch ganz viel Geld in die Hand nehmen.
Nein, also das ist die klare Botschaft, bitte nicht. Also ich bin wirklich kein Freund von Samthandschuhen und schon gar nicht, dass man da jetzt Unmengen investiert. Natürlich, die Frage ist immer, wie wichtig ist mir dieser Mitarbeiter im Unternehmen? Und wahrscheinlich ist er mir sehr wichtig, weil HSP sind einfach High Potentials und das ist meine feste Überzeugung. Da lohnt es sich auch ein bisschen zu investieren, aber wir sprechen hier von keinen großen Summen. Das Erste, was einmal wirklich eigentlich nicht möglich ist, ist ein Großraumbüro.
Okay.
Sollte ein Großraumbüro überhaupt nicht vermeidbar sein, dann muss man ganz genau darüber nachdenken, gibt es Gleitzeitmodelle, gibt es Homeoffice-Tage, dass man das ein bisschen dem Hochsensitiven leichter macht. Nicht, weil er Samthandschuhe braucht, nicht, weil er eine Mimose ist, sondern wir arbeiten unglaublich hochkonzentriert. Ja? Also wir haben einen Output, der ist sensationell, sowohl in Qualität als auch in Quantität, in abteilungsübergreifendem Denken und so weiter. Aber wenn ich das möchte, dann muss ich mich konzentrieren. Und wer kann sich konzentrieren und fokussieren mit 1000 Nebengeräuschen? Das kann ein Nicht-Hochsensitiver auch nicht. Ja.
Das war für mich die Hölle auf Erden, Silvia, wenn der Kollege einfach so richtig laut telefoniert hat im Großraumbüro. Ich habe das nicht verstanden, wie meine Kollegen da noch in irgendeiner Art und Weise, auch mit Kopfhörern, sie konzentriert nur da rumstehen konnten. Deswegen gab es das Konzept damals bei meinem Arbeitgeber, die nannten sich Quiet Rooms. Die nannten sich auch so stille Räume. Oh mein Gott, das ist die beste Erfindung dieser Welt gewesen. Du hast mich teilweise auch den ganzen Tag da drin nur einmal gesehen. Das heißt, ich bin ins Office gegangen, aber ich war eigentlich nicht wirklich im Office. Weißt du, ich war in diesen Quiet Rooms.
Genau, aber das ist auch eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich habe wirklich die Infrastruktur nicht, ich habe jetzt neu gebaut und ich habe halt Großraumbüro, warum auch immer, dann wirklich individuelle, flexible Modelle für einen Hochsensitiven zu finden. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, was für einen Hochsensitiven ganz wichtig ist, nichts kostet, super banal ist, aber ganz wichtig ist, lass die hochsensitive Person ihren Arbeitsplatz selber gestalten. Mhm. Es ist für Hochsensitive so wichtig, dass sie sich wohlfühlen. Bitte kein Shared Desk. Das ist die Hölle für einen Hochsensitiven. Wenn ich nicht weiß, wer ist da vorher gesessen, dann hat er vorher Wurstsemmel gegessen, dann liegen da 1000 Bröseln, Gerüche. unmöglich, das geht nicht. Ein Hochsensitiver braucht einen Arbeitsplatz, den er sich selber gestalten kann. Ganz banal, wo er irgendwelche Bilder oder Sprüche hinhängt, die ihm Spaß machen. Wichtig ist, die Beleuchtung muss gut sein. Hochsensitive haben ein ganz eigenes Sensorium für Beleuchtung. Das kostet den Arbeitgeber nichts, aber bei einer Neonröhre wird der wahrscheinlich wahnsinnig, ja, wenn das ein grelles, helles Licht ist. Da gibt es jetzt auch keine Vorgabe, da hat auch jeder Hochsensitive seine Bedürfnisse. Aber ein bisschen mit Farbe spielen dürfen, wenn man eher im farblichen Kontext zu Hause ist, mit den Sinneswahrnehmungen, vielleicht einmal ein schönes Bild hinstellen dürfen, vielleicht sie auch ein bisschen einen Sessel aussuchen dürfen, der was dann einfach gefällt. Das sind Dinge, die kosten jetzt nicht die Welt, überhaupt nicht. Und das macht so viel aus. Der Mitarbeiter ist so motiviert, weil der kommt in die Arbeit, sitzt aber zu Hause in einem Umfeld, wo er sich total wohlfühlt. Und das ist die Krux für die intrinsische Motivation. Und dann arbeitet ein Hochsensitiver, als wäre es sein eigenes Unternehmen. Man ist so loyal. Man möchte was bewirken. Also ich kenne keinen Hochsensitiven, der nicht alles gibt, ja. Aber das Umfeld muss passen. Ja. Was ganz, ganz wichtig auch ist, sind so Kleinigkeiten wie bitte nicht neben einen Drucker oder Kopierer hinsetzen. Mhm. Abgesehen von den vielen Geräuschen, die diese Geräte produzieren, ist eine hohe Frequenz, weil dauernd wer kommt und geht, weil er was holt, weggibt, ja. Und was auch wichtig ist für Hochsensitive, die meisten vertragen ganz schlecht Zugluft. Also das ist, habe ich die Erfahrung gemacht, ganz viele Hochsensitive haben ein großes Problem mit großen Windbewegungen, ja. Also wirklich schauen, dass man in einem geschützten Bereich ist, vielleicht nicht in der Mitte von einem Raum, sondern eher am Ende. Also das sind so Kleinigkeiten, die man mal machen kann. Mhm. Rein hardware-technisch, ja. Arbeitsmäßig ist es wichtig, dass man einem Hochsensitiven eigenverantwortliche Arbeiten aufträgt. Das heißt, für einen Hochsensitiven ist es klar, dass der hochverantwortlich arbeitet, unglaublich kreativ ist in den Gedanken. Das heißt, ich gebe einem Hochsensitiven wahrscheinlich Projekte, wo ich schon vielleicht sogar gescheitert bin oder die ich für unglaublich schwierig halte, weil Hochsensitive so kreativ sind im Denken, wenn die einen Rahmen haben und ein Ziel haben und selber tun dürfen, dann haben die einen Output und bringen Ergebnisse hervor, die kann man sich wahrscheinlich vorher fast nicht vorstellen. Wenn ich jetzt ein Chef bin, der den ganzen Tag hinten sitzt, alle 5 Minuten kontrolliert und sagt, hast du das gemacht? Wie machst du das? Ist das schon erledigt? Ich schaue da jetzt einmal 5 Minuten zu. Also Hochsensitive hassen Prüfungssituationen und die kriegen so einen Stress, dass dann Fehler machen oder Dinge machen, die sie nie machen würden, wenn nicht dauernd wer hinten steht. Also Freiraum geben und vertrauen. Man wird nicht enttäuscht werden.
Silvia, weil wir machen jetzt gerade ja auch doch diese Box HSP auf und du gibst mir sehr viele Merkmale. Zum Beispiel, du sagst, HSPler, die sind unglaublich kreativ. Und dann aber auch, sie wollen nicht gemicromanaged werden. Das sind ja sehr, sehr, sehr spezifische Dinge. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, es gibt ja verschiedene Formen und Farben von HSP.
Ja.
Ich kann ja vermutlich auch HSPlerin sein und jetzt nicht ganz spezifisch diese Präferenzen haben,
absolut,
die du ansprichst, richtig? Sondern was
genau,
du uns gerade gibst.
Genau, das sind nur Beispiele.
Genau, sind Beispiele von, okay. Ja,
also gut. Ich sage, funktionieren tut's da ganz genau wie in jeder anderen Beziehung. Wenn ich eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung habe und ich schätze meinen Mitarbeiter und ich möchte, dass ich den behalte, dann ist es wie in jeder anderen Beziehung. Dann werde ich schauen, dass ich frage, was sind deine Bedürfnisse, wo kann ich dich unterstützen und das auf beiden Seiten. Also das ist das Grundvertrauen und die Wertschätzung, die immer funktionieren muss. Nur als Führungskraft einfach dann nicht erstaunt sein, wenn der HSB-Mitarbeiter sagt, das und das hätte ich gern. Das hat er wahrscheinlich von den anderen 10, die er vorher gefragt hat, nicht gehört, weil es einfach ganz was anderes ist. Ja. Aber trotzdem aufeinander zugehen, Toleranz üben, Verständnis versuchen und wie in jeder anderen Beziehung auch ein Geben und ein Nehmen und eine klare Bedarfsanalyse und dann aber diese Bedürfnisse nicht abtun als, na um Gottes Willen, was ist jetzt mit der? Na, wieso will die da jetzt einen grünen Vorhang? Na, also wenn er gelb ist, wird sie wohl auch passen, ja? Es ist ja egal, da geht's um nichts, ja? Einfach ein bisschen sagen, okay, so out of the box, die denken ein bisschen anders, die wollen so ein bisschen anders, aber das tut mir nicht weh. Einfach dieses Miteinander, das Verstehen, genau. Und trotzdem muss von beiden Seiten der Wille da sein, dass man miteinander eine Beziehung hat, die wertschätzend, mit Respekt und auf Augenhöhe ist. Und das gilt ja für alle, nicht nur für Hochsensitive.
Wunderbar, Silvia. Damit wären wir auch schon am Schluss angekommen. Ich fand diese Abschlussworte nochmal richtig schön, nochmal zu öffnen, dass es auch ein Geben und ein Nehmen ist. Ne? Es ist ein Dialog am Ende des Tages. Es ist nicht nur, man ist HSPler und man darf jetzt ganz viele Anforderungen stellen, sondern es ist ein Dialog. Es ist ein sich mitteilen, aber auf der anderen Seite auch Verständnis in die andere Richtung zeigen und Führungskräfte genau gleichermaßen Verständnis in diese Richtung zeigen, diese Kultur formt am Ende eine Kultur, in der auch, ich sag mal, vielseitige Persönlichkeiten und auch hochsensible Persönlichkeiten Platz finden, sich wohlfühlen und sich dann auch als Leistungsträger mit einbringen können. Vielen, vielen Dank, Silvia.
Gerne.
Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was du betonen möchtest, was jeder Mensch jetzt aus dieser Folge unbedingt sich merken müsste? Irgendwas, was du noch hervorheben möchtest?
Mir ist einfach ganz wichtig, dass man gegenseitige Toleranz übt, ja. Mhm. Auch wenn das schon eine sehr beanspruchte Formulierung ist, aber einfach zu sagen, ja, ich lasse mich darauf ein, es gibt jemanden, der ein bisschen anders ist als ich, der anders denkt und trotzdem ist es jetzt nicht richtig oder falsch. Das einfach respektieren, so stehen lassen und beiderseitiges Verständnis. Auch viele Hochsensible machen den Fehler, dass sie permanent diese Hochsensibilität herausstreichen, unbedingt ihre Bedürfnisse einfordern. Mhm. Ich würde mir so wünschen, dass auf beiden Seiten einfach ein Geben und ein Nehmen ist und dass man auch wirklich zwar seine Bedürfnisse einfordert, aber immer mit dem Fokus, dass man niemand anderen schadet und dass es kein Ego-Trieb wird auf keiner Seite, sondern ja, einfach ein Miteinander. Und das gelingt, wenn wir dieses Wissen darum haben. Und das, glaube ich, ist so die Mission, dieses Wissen hinauszutragen. Und dann, glaube ich, ist es ein leichtes.
Wunderbar. Tausend Dank, Silvia, für diese knackige eine Stunde geballtes Wissen, Insights, aber auch so Sensibilisierung zu dem Thema. Ich habe sehr viel von dir lernen können und auch vielen Dank fürs Korrigieren. Ich finde das ja ganz gut, weil ich muss ja irgendwie schlau aus dieser Folge rausgehen. Danke, dass du mein Gast warst und mit uns so viel geteilt hast.
Sehr gerne. Ich danke dir, Thilo, für die Möglichkeit und danke, dass du alle Hochsensitiven unterstützt mit diesem Podcast. Ich finde es großartig. Dankeschön.
Sehr gerne.